Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Laura Hanke und Dr. Sebastian Schaaf zum Thema Fokus Viszeralchirurgie. Stoma und Stoma-Versorgung.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zurück bei Klinisch Relevant, dem Weiterbildungspodcast. Heute wieder mit Themen aus der Chirurgie mit der CRJC. Mein Name ist Laura Hanke, ich bin ein aktives CRJC-Mitglied. Und heute ist bei mir Dr. Sebastian Schaaf. Er wird uns über mehrere Folgen begleiten, weil wir gleich mehrere interessante Themen haben. Und Sebastian, vielleicht kannst du dich einmal vorstellen.
Ja, Laura, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank zunächst mal für die Einladung zu Klinisch Relevant. Ich fühle mich da total geehrt und bin gleich mal ganz gespannt, was wir hier zusammen diskutieren werden. Mein Name ist Sebastian Schaaf. Ich bin als Facharzt für Allgemeinchirurgie tätig im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und bin ganz auf deiner Seite, Laura, denn wir wollen jetzt ein paar chirurgische Themen durchgehen.
Alles klar. Wie gesagt, wir haben mehrere Themen mitgebracht, beziehungsweise Sebastian hat die mitgebracht und heute starten wir mal mit dem Thema Stoma, der künstliche Darmausgang. Und bevor ich dich jetzt gleich losschießen lasse, erzähle ich jetzt mal eine Geschichte von dem ersten Patienten, den ich jemals mit einem Stoma gesehen habe. Da war ich noch PJ-Studierende, lange ist es her, und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, ob ich den am Bauch überhaupt anfassen darf. Ich wusste nicht, ob ich dem wehtue. Ich wusste nicht, was ich den fragen darf und was ist vielleicht, ist es vielleicht ein total traumatisches Thema, über Stomata zu reden. Und in der Vergangenheit, jetzt habe ich mehrfach Leute getroffen, denen es eigentlich ähnlich ging, weil sie es einfach nicht wussten, weil sie nie mit Stomata zu tun haben. Und ich denke, deswegen ist diese Folge echt ganz cool, um da mal reinzukommen. Und Sebastian, wenn jetzt ein Patient zu dir kommt, in die Sprechstunde, in die Notaufnahme oder mal angenommen, du wärst in einer Praxis, was würde dich interessieren zu einem Stoma?
Ja, Laura, da hast du schon ganz wichtige Themen angesprochen und ich kann dir nur sagen, dass auch mir das ja früher, jetzt heute nicht mehr, aber früher auch so ging, sozusagen, dass man tatsächlich irgendwie Berührungsängste doch mit Patienten mit Stomata hatte. Zum einen, wie du sagst, weil man nicht weiß, wie der Patient selber dazu steht. Zum anderen aber auch, ist es, denke ich, ganz normal, dass man irgendwie immer Berührungsängste mit Sachen hat, die vielleicht nicht besonders ästhetisch sind oder die irgendwie schambelastet sind und vor allem aber auch Dinge, mit denen man, von denen man selber vielleicht gar nicht so viel Ahnung und Erfahrung hat. Deswegen bin ich total bei dir und ich denke, es geht auch vielen unserer Kolleginnen und Kollegen so. Zunächst ist es, glaube ich, so, dass wir uns erstmal vergegenwärtigen sollten, was möchte ich wissen? Also was brauche ich eigentlich, um die Probleme des Patienten zu erkennen, um zu umreißen? Worum geht es hier überhaupt? Ist das komplex? Ist das weniger komplex? Und ich denke, es lohnt sich immer so ein bisschen die Anatomie, wie das immer in der Chirurgie und in der Medizin generell sinnvoll ist, sich zu vergegenwärtigen. Zunächst macht das Sinn, dass wir die Stomata einmal in Art und Anlagetyp unterscheiden. Das heißt also, es gibt einmal Dünndarmstomata, es gibt Dickdarmstomata und das soll jetzt heute nicht unser Thema sein, aber es gibt natürlich auch noch Urostomata. Die sehen äußerlich relativ ähnlich aus, sind häufig natürlich auch aus Darm gebaut, aber wir beziehen uns heute mal nur auf die Dünn- und Dickdarmstomata. In Abhängigkeit dessen, wo die angelegt worden sind, heißen die dann eben Iliostoma oder Jejunostoma. Das sind die ganz hoch angelegten, versucht man meistens zu vermeiden, oder die Kolostomata, die dann vom Dickdarm ausgehen. Die nächste Frage, die uns in der Chirurgie natürlich immer interessiert, ist das ein endständiges oder ein doppelläufiges Stoma? Das hat zum einen insofern Relevanz, wenn es darum geht, ob wir das zum Beispiel den Patienten wieder rückverlagern wollen, also ob wir es mit einer einfachen Auflösungsoperation, wie es häufig bei doppelläufigen Stomata der Fall ist, zu tun haben oder ob es sich um zum Teil hochkomplexe Wiederanschlussoperationen handelt, die mit ausgedehnten Adhäsiolysen und auch tiefen kolorektalen Anastomosen beispielsweise einhergehen. Das ist halt bedarf viel, viel mehr Vorbereitung und ist ein deutlich komplexere Operationsverfahren. Also das ist, denke ich, schon mal ganz gut, wenn wir uns der Sache, wie gesagt, anatomisch und so von der Anlageart widmen.
Das ist ja eigentlich auch ein sehr systematisches Vorgehen und auch was, womit wir auch anderen Kolleginnen und Kollegen das Leben leichter machen können, wenn wir es systematisch ordentlich dokumentieren. Also wenn im Arztbrief zum Beispiel direkt ersichtlich ist, was das für ein Stoma ist. Also ich sag jetzt mal endständiges Descendostoma nach Diskontinuitätsresektion nach Hartmann bei Sigma-Divertikulitis oder sowas. Das ist viel einfacher dann für den nächsten Behandelnden rauszufinden, was los ist, was überhaupt operiert wurde und was vielleicht für Probleme entstanden sind oder jetzt entstehen, wenn es aus dem Arztbrief schon so systematisch und anatomisch ersichtlich ist. Und wenn jetzt ein Patient, den du noch nicht kennst, zu dir kommst, gibt es dann Sachen, die du den fragst oder die, nach denen du ganz speziell guckst bei der Untersuchung?
Ja, auf jeden Fall. Zunächst mal würde ich mich erkundigen, wie lange das Stoma denn schon besteht und warum es überhaupt besteht und möglicherweise, wenn es länger besteht, was Gründe dafür waren, dass es bisher nicht wieder aufgelöst worden ist. Es gibt ja häufig die Situation, dass so passagiere Stomata angelegt werden, also so typischerweise die Iliostomata, bis zum Beispiel so eine Rektumanastomose durchgeheilt ist und die werden ja üblicherweise sehr frühzeitig wieder aufgelöst. Wenn das halt nicht der Fall ist, das heißt, der Patient oder die Patientin länger Stomaträger sind, dann wird es meistens ein bisschen komplexer und da macht es total Sinn, natürlich erstmal die Anamnese zu erheben. Einerseits natürlich, wie die Vorgeschichte ist, das hast du vollkommen richtig gesagt, und die Transparenz und auch da eine gewisse Ordnung sozusagen in der Nomenklatur ist total wichtig, um dann für uns einigermaßen klar zu erkennen, worum es sich hier handelt. Das nächste, was uns sicherlich interessiert, ist, wie der Patient oder die Patientin mit diesem Stoma zurechtkommt. Also gibt es akute Probleme, die wir adressieren müssen? Gibt es eine Pflegeproblematik? Stehen Beschwerden, Schmerzen? Fördert das zu viel? Fördert das zu wenig? Kleben die Platten gut? Gibt es da Probleme an der Haut? Das sind häufig Dinge, die für die Patienten extrem einschränkend sind, was auch die Lebensqualität angeht und häufig eine Dimension ist, die wir wahrscheinlich viel zu wenig in der Medizin einfach auf dem Schirm haben, dass die Patienten durch schlecht versorgte Stomata massiv eingeschränkt sind in ihrer Lebensführung und sich zum Teil dann auch sozial isolieren, weil halt das eben schambelastet ist, sehr unangenehm ist durch Flecken oder irgendwelche Unfälle, aber auch Gerüche. Also das ist total wichtig, dass man da subtil vorgeht und diese Dinge aber konkret auch erfragt. Und dann ist natürlich auch die Frage, das betrifft jetzt eher aus meiner Sicht die Dünndarmstomata, dass wir uns auch da einmal einen Überblick verschaffen sollten, wie hoch ist die Förderrate. Denn gerade bei Dünndarmstomata, bei hoch angelegten Dünndarmstomata kann es mitunter auch sein, dass wir Patienten vor uns haben, die eine funktionelle Kurzdarmsymptomatik haben. Ne? Also die hohen Verlust an Flüssigkeiten, Elektrolyten haben, die aber auch eine deutlich verkürzte Resorptionsstrecke für Nährstoffe und Spurenelemente, Vitamine und so weiter halt haben. Das ist alles total relevant und macht es mitunter sehr, sehr komplex, die Patienten mit so einem Stoma zu führen.
Da sieht man auch schon direkt, das ist gar nicht nur ein chirurgisches Thema, sondern Patienten mit einem Stoma, die haben unter Umständen Probleme oder Einschränkungen, die viel mehr Fachdisziplinen auch involvieren als jetzt nur die Chirurgie. Denn gerade wenn jemand anderes zum Beispiel einen Diätfehler macht oder was Falsches gegessen hat oder einen anderen Infekt hat und ein bisschen Durchfall bekommt, ein Patient mit einem Stoma geht unter Umständen ins prärenale Nierenversagen dadurch oder auch unter Chemotherapie zum Beispiel. Das sieht man tatsächlich gar nicht so selten. Und das macht die Patienten aber eigentlich auch interessant. Und finde ich sowieso an unserem Fach der Viszeralchirurgie immer wieder schön, dass man über mehr als nur den Schnitt nachdenkt. Aber das macht Stoma-Patienten durchaus zu interessanten Patienten, finde ich. Du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen, die man beachten muss. Da gibt es ja auch allerlei Ressourcen, die man dafür nutzen kann tatsächlich. Habt ihr in Koblenz sowas auch oder gibt es das eigentlich an allen Kliniken, sowas wie ein Stoma-Management, eine Stoma-Betreuung?
Das ist auf jeden Fall total wichtig. Das ist ein interdisziplinäres Problem, also im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur auf der ärztlichen Seite, sondern vor allem auch auf der pflegerischen Seite. Und wir haben in Koblenz auf unseren Stationen ausgebildete, also erfahrene Krankenpfleger und auch Stomatherapeuten. Das ist total hilfreich. Das habe ich auch immer wirklich sehr geschätzt, gerade so in den frühen Jahren der Weiterbildungszeit, dass man mit solchen Sachen, dass man da wirklich auf erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege auch zurückgreifen kann, die haben wirklich tolle Tipps und Tricks, die dem Patienten dann wirklich auch gut weiterhelfen. Und das kommt erst, finde ich, so mit der Zeit, dass man selber da so ein bisschen tiefer einsteigt und auch die eigenen Erfahrungswerte sammelt, in welcher Situation funktioniert was besonders gut und was aber halt eben auch nicht. Ganz wichtig, denke ich, ist neben der klinischen Versorgung vor allem aber auch eine koordinierte Überleitung dann ins Ambulante, ne? Weil die Patienten müssen vor allem daheim damit zurechtkommen und sollten das Stoma in idealer Weise halt auch selber versorgen können oder nur mit minimaler Hilfe. Das ist meistens ist das auch zu realisieren. Die brauchen häufig nur anfangs eine fundierte Anleitung und aber dann auch eine kontinuierliche Hilfsmittelversorgung. Da kann man unterschiedliche Hersteller und Platten und Beuteltypen durchpräparieren. Das ist ganz individuell dann machbar und das ist letztlich auch so ein bisschen dieses Feintuning, was dann im ambulanten Sektor stattfindet. Wichtig ist aber, dass wir immer, denke ich, schon innerklinisch diese ambulante Versorgung einfach konsequent mitdenken und das nicht so kurz vor der Entlassung eigentlich so am Entlassungstag so dieses Entlassungshemmnis ist, dass wir sagen, hat eigentlich eine Stomatherapie angemeldet oder die Pflegeüberleitung in Kenntnis gesetzt. Das sollte eigentlich nicht passieren, weil halt wie gesagt die psychosoziale Belastung für die Patienten doch erheblich ist und von daher ist das total gut, wenn wir das frühzeitig einleiten. Aber wie ich es eben gesagt hatte oder wie du das auch gut skizziert hast, ist es ja nicht nur ein reines Problem der Versorgung, sondern es ist halt vor allem auch ein Thema, wo auch Interdisziplinarität gefragt ist, beispielsweise mit Kollegen der Ernährungsberatung oder der Diätberatung. Das ist, muss man gerade bei den Dünndarmstomata wirklich sehr konsequent halt führen und du hast das eben angesprochen, das ist ja so der Klassiker, dass man wirklich gerade in den Sommermonaten dann die eher auch älteren Patienten mit Exsikkose, Elektrolytentgleisung und im schlimmsten Fall natürlich dann auch einem akuten Nierenversagen dann in der Notaufnahme liegen hat, durch eigentlich vermeidbare, im Endeffekt halt sicherlich irgendwo auch Diätfehler, aber letzten Endes halt wirklich auch Ernährungs- und Probleme mit der Flüssigkeitsalimentation. Das ist ganz wichtig und ich denke, was auch immer ein hilfreiches Tool sein kann für die Patientenführung ist, dass man frühzeitig auch Kontakte zur Verfügung stellt zu Selbsthilfegruppen. Und es gibt ja heutzutage also wirklich unfassbar tolle Möglichkeiten, wie man sich da auch online einfach connecten kann. Und ich denke, das ist was auch nochmal außerhalb unserer medizinischen Professionalität dem Patienten auf einer ganz menschlichen Ebene sozusagen und auf einer nochmal ganz anders hilft, um auch emotional da irgendwo anzukommen und letzten Endes als Stoma-Träger dann ein möglichst uneingeschränktes Leben führen zu können. Ich denke, das ist wichtig und ich denke, das sollten wir auch schon im klinischen Ablauf mitdenken.
Das ist ganz super, dass du das ansprichst, weil man sollte nicht unterschätzen, es gibt gar nicht so wenige junge Leute, die einen Stoma aus irgendeinem Grund bekommen müssen. Und das macht schon auch für jung und alt natürlich wirklich was mit dem Körperbild. Und da gibt es viele Hemmnisse am Anfang, gerade was sowas angeht, wie neue Leute kennenlernen, kann ich noch ins Schwimmbad gehen, kann ich in den Urlaub fahren, kann ich sexuell aktiv sein, kann ich schwanger werden? Das sind ja alles Fragen, die sich dann stellen. Und man hat ja meistens nicht jemanden in seinem direkten Umfeld, dem man das fragen kann. Deswegen, da gibt es wirklich ganz tolle Angebote. Ist auch für alle Niedergelassenen, denke ich, ein interessanter Hinweis, weil es gibt tatsächlich so richtige, ich sag's mal, so Stoma-Botschafter und Botschafterinnen, die ihre Erlebnisse damit so ein bisschen erklären und warum sie sich vielleicht zum Beispiel bei einer Colitis ulcerosa nicht für einen Pouch entschieden haben, sondern für ein endständiges Stoma und wie sie damit jetzt zurechtkommen. Und das sind durchaus Leute, die unter Umständen schon mit Ende 20 oder Anfang 30 ein endständiges Stoma bekommen haben und damit für den Rest ihres Lebens leben. Und das sind ja schon Sachen, die man sich erstmal für sich selbst vielleicht gar nicht vorstellen kann, aber die haben trotzdem, die können normal arbeiten, die können ein normales Leben führen, wenn sie gut angebunden sind und wenn sie Probleme haben, jemanden haben, an den sie sich auch wenden können. Und deswegen die ganzen Ressourcen, die du da aufgezeigt hast, denke ich, sind ganz wichtig. Also auch für jeden, der jemanden mit einem Problemstoma, nenne ich es jetzt mal, in der Praxis antrifft, da gibt es immer noch Ressourcen. Also da gibt es wirklich ganz tolle Stoma-Therapien in ganz vielen Kliniken und ganz tolles Wundmanagement und sowas, die nochmal helfen können.
Absolut, da hast du recht.
Auf was achtest du denn so, wenn du jetzt geplant jemandem ein Stoma anlegen musst?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich denke, das spricht vor allem natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Chirurgie an, aber man kann das, glaube ich, nicht, nicht oft genug erwähnen und highlighten, dass wir auch bei Operationen, wo wir eigentlich gar nicht davon ausgehen, dass wir ein Stoma anlegen wollen, dass wir trotzdem das natürlich ganz zum Anfang im Rahmen der Aufklärung mit den Patienten besprechen, dass natürlich diese Option immer besteht. Also das ist, denke ich, sonst eine etwas unschöne Überraschung sozusagen, wenn die Patienten darauf nicht geprimed sind, dass es dazu kommen kann. Das ist schon mal das eine. Das nächste geht dann aber eigentlich direkt weiter, dass wir auch bei all diesen Eingriffen, wo wir geplant, das Stoma anlegen oder aber wo es zumindest nicht unwahrscheinlich ist, das zu tun, dass wir eigentlich auch hingehen sollten und dieses Stoma stellen, potenzielle Stoma stellen für die Patienten vorher markieren und anzeichnen sollten. Denn das Problem, da kommen wir sicherlich später noch ein bisschen drauf, die eigentlich wirklich gravierenden Probleme im Rahmen der Stoma-Versorgung entstehen eigentlich häufig durch schlecht oder an ungünstigen Stellen angelegtes Stomata. Und jeder Patient ist vollkommen anders konfiguriert. Das muss man wirklich einfach direkt von Anfang an mitdenken. Und am besten zeichnet man dieses Stomata im Sitzen, im Liegen, durch Tragen von Kleidung und so weiter an. Das ist auch am Anfang sicherlich total hilfreich, wenn man sich da wirklich auch mal einen erfahrenen Kollegen, eine erfahrene Kollegin dazu holt oder gern auch jemanden aus der Pflege, wenn da die Erfahrung besteht. Weil das sind, also muss man ja auch sagen, also häufig ist es auch so, dass eher die Pflegekräfte im Krankenhaus zumindest dann wirklich auch die Realversorgung, sage ich jetzt mal, dieser Stomata vornehmen und genau wissen, also was klebt wo besonders gut und was macht sich halt einfach nicht gut. Und dann machen wir das in der Regel so, dass wir das klinisch und insbesondere halt eben auch bei etwas adipösen Patienten dann auch unter Zuhilfenahme vom Ultraschall dann unterschiedliche Stellen anzeichnen, die theoretisch in Frage kommen. Die werden dann einfach mal markiert. Dann machen wir es aber auch so, dass wir zum Beispiel auch so eine Stomaplatte mal zur Probe kleben. Und dann lassen wir die Patienten ein paar Stunden damit mal allein und können mal schauen, ob sie sich damit arrangieren können. Und es gibt so viele Sachen, auf die da zu achten sind. Das sind zum Beispiel Hautfalten, das sind einfach auch, das ist die Nähe zu knöchernen Strukturen wie im Rippenbogen oder dem Beckenkamm. Das sind aber auch Sachen, welche Kleidung getragen wird. Also so typisch bei den, sag ich mal, etwas beleibten Männern ist es ja so, wird der Gürtel unter oder über der Bauchfalte getragen und so weiter. Also das sind alles Aspekte, die sicherlich im Vorhinein, soweit das möglich ist, natürlich adressiert werden sollen. Und das hilft am Ende wirklich ganz, ganz viel, diese zum Teil hochproblematischen Situationen dann einer fehlerhaften oder, sag ich mal, ungünstigen Stoma-Anlage dann wirklich zu vermeiden. Naja, und dann ist es im Endeffekt so, dass intraoperativ gibt es sicherlich auch ganz viele Sachen zu beachten. Da könnte man, glaube ich, einen ganz eigenen Podcast zu machen. Das sprengt jetzt, glaube ich, hier im Rahmen von klinisch relevant da irgendwie ein bisschen den Rahmen. Aber das ist auch ganz wichtig tatsächlich, dass wir auch intraoperativ da wirklich genügend Sorgfalt walten lassen, dass die Schlinge sozusagen, wenn es jetzt halt ein Dünndarmstoma ist, dass das alles weit genug mobilisiert ist, dass wir das gut durch die Bauchdecke gezogen bekommen, dass wir halt darauf achten, dass das nicht unter zu viel Spannung eingenäht wird, dass die Nähte nicht ausreißen, dass das Stoma nicht retrahiert, dass es aber gut durchblutet bleibt, dass dann nicht zu Nekrosen kommt. Also da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Komplikationen, die entstehen können. Wir können das zugegebenermaßen ja nicht immer verhindern, muss man sagen. Also insbesondere in Notfallsituationen kann das durchaus schwierig sein. Also wir alle kennen diese Peritonitis, Bäuche mit schon wirklich Retrakten und massiv ödematösen Meso, wo wir halt wirklich nicht viel durchgezogen bekommen. Und wenn wir es dann noch mit einer adipösen Bauchdecke zu tun haben, dann wird das schon echt schwierig. Ne? Also die Situation gibt es halt. Es gibt auch einen Punkt, der ist sicherlich wichtig und schade, dass er in Deutschland nicht vergütet wird. Das ist aber gerade, wenn wir auch über permanente Stomata sprechen, du hast vorhin das endständige Iliostoma angesprochen, das endständige Kolostoma, Distendostoma angesprochen. Ne? Wenn wir beispielsweise jetzt an tiefe Rektumkarzinome denken, wenn es dann, man versucht das ja nach Möglichkeit immer zu vermeiden, aber wenn es beispielsweise dann eben auch zu einer Rektumextirpation oder eben halt auch zu einer Hartmann-Situation dann tatsächlich kommt, das kann gerade für alte Patienten doch auch eine sinnvolle Option sein. Du hast das bei jungen Patienten eben angesprochen mit der Colitis ulcerosa, mit den Problemen, die sich aus einer Pouchanlage ergeben können. Auch bei alten Patienten mit einer möglicherweise schon nur grenzkompensierten Stuhlkontinenz, muss man ehrlicherweise sagen, sollte man das auch ganz offen kommunizieren, dass man dann auch nach solchen onkologischen Operationen möglicherweise mit einem permanenten Stoma besser versorgt ist als mit einer Stuhlinkontinenz. Das ist dann wirklich eine Riesenkatastrophe. Worauf ich hinaus möchte, ist gerade bei diesen permanenten Kolostomata wissen wir, dass es sehr hohe Raten an parastomalen Hernien hinterher gibt und es gibt die Möglichkeit der prophylaktischen Netzimplantation, also dass schon während der Erstanlage da so ein 3D-Netz nimmt man da meistens. Das sieht aus wie so ein kleiner Schornstein. Das wird innen an der Bauchdecke fixiert und legt sich quasi um den Darm ringsrum sozusagen, haftet dort fest und vermeidet, dass dann hinterher dort sich die Lücke erweitert und eine Hernie entsteht. Das ist schon sinnvoll, das zu tun. Das Problem ist leider nur, dass in unserer vom kostengetriebenen Gesundheitssystem, das im Moment leider nicht vergütet wird, obwohl eigentlich ganz gute Daten vorliegen, dass das durchaus sinnvoll ist.
Jetzt hast du schon ein paar Faktoren genannt, die Stomata schwierig zu versorgen machen. Und ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit jetzt auch Leute gesehen, die waren über 85 und haben noch gelernt, ihr Stoma zu versorgen. Also die Sorge, dass Patienten das nicht lernen können, die muss man Angehörigen und Weiterbehandlern auch ein bisschen nehmen, finde ich. Die meisten kriegen das tatsächlich hin. Aber es gibt so Problemstomata, eben zum Beispiel mit parastomalen Hernien. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, also was ein Stoma problematisch machen kann und was man dagegen unternehmen kann und sollte oder wann sollte man Patienten vielleicht auch nochmal in die Klinik schicken, weil man dem eigentlich helfen kann mit seinem Problem?
Ja, unbedingt. Also es gibt, du hast das gesagt, es gibt viele, viele Probleme. Ich denke, wir versuchen uns mal da so ein bisschen durchzuarbeiten. Wir hatten jetzt eben schon die parastomale Hernie erwähnt. Das ist im Grunde genommen einfach gesagt eine Erweiterung dieses Fasziendurchtritts des Stomas durch die Bauchdecke. Das kann grundsätzlich bei allen Stomata auftreten. Man beobachtet das tatsächlich auch relativ häufig. Im Intraoperativ, wenn die angelegt werden, versucht man immer so einen guten Mittelweg zu finden zwischen den Fasziendurchtritt nicht zu weit und nicht zu eng zu gestalten. Ist er zu eng, gibt es Probleme, dass die insbesondere am Anfang, wenn die noch geschwollen sind, nicht direkt fördern. Wenn die zu weit sind, haben wir das Problem, dass es halt schnell zu Stoma-Prolapsen oder eben auch zu dieser parastomalen Hernie kommt. Das ist immer, ja, in der Chirurgie ist immer auch ein bisschen Erfahrung da der Fall. Es gibt so ein paar Faustregeln, die da verwendet werden sozusagen, aber deutlich über 2 Zentimeter sollten diese Fasziendurchtritte eigentlich in der Regel nie sein. Das heißt also auf keinen Fall zu groß machen und damit hat man schon mal viel gewonnen. Das Problem ist aber trotzdem, wir wissen, dass so um die 30% der Fälle trotzdem parastomale Hernien relativ kurzfristig auch schon nach der Operation auftreten können. Und das führt in der Regel bei den Patienten mal dazu, dass sich der Bereich des Stomas äußerlich vorwölbt. Das heißt also, so eine Beule unter dem Stoma einfach entsteht. Das ist zunächst erstmal nicht zwingend was Problematisches, solange das Stoma gut fördert, solange das keine Beschwerden macht, ist so eine parastomale Hernie auch eigentlich noch kein zwingend versorgungspflichtiges Problem. Die Probleme beginnen eher dann, wenn, wie gesagt, die Patienten symptomatisch werden, die Stomata nicht mehr fördern, weil durch den erweiterten Durchtritt halt intraabdominelles Gewebe mit vorbeidrücken kann und dann es auch zu einer Obstruktion im Bereich des Stomas kommen kann. Das sind dann sicher Situationen, die dann zu einer Versorgung auf jeden Fall führen sollten. Und zum anderen muss man aber auch sagen, dass häufig Probleme dann dadurch entstehen, dass durch diese Vorwölbung nach außen die hausüblichen Platten einfach nicht mehr kleben. Und dann hat man beispielsweise die Möglichkeit, dann auf so konkave Platten umzusteigen. Das geht bei kleinen parastomalen Hernien im Grundsatz eigentlich ganz gut. Wenn das alles halt nichts bringt, ist das sicherlich dann irgendwann ein Fall, die Patienten dann beim Chirurgen vorzustellen. Ich denke, da muss man allerdings aber auch dazu sagen, dass diese Rekonstruktionen parastomaler Hernien durchaus technisch anspruchsvoll sind. Und wir wissen, dass die Rezidivraten nach parastomalen Hernien-Repairs eigentlich mindestens genauso hoch sind wie die Inzidenz der parastomalen Hernie auch ohne Netz. Was will ich damit sagen? Ich denke, das sollten Zentren durchführen, die spezialisierte Hernienzentren, weil das schon, da muss man zwei, drei Optionen kennen, die man halt machen kann. Da gibt es offene Verfahren. Die meisten werden heutzutage aber ehrlicherweise minimalinvasiv, also laparoskopisch oder auch robotisch versorgt. Deswegen also ist das sicherlich gut, die Patienten dann auch in ein adäquates Zentrum zu schicken. Das nächste Problem, was auftreten kann, ist der Prolaps. Das hatte ich eben schon angesprochen. Das ist im Grunde genommen eigentlich ein Vorfall der Darmmucosa über das Stoma-Niveau hinaus. Das tritt häufiger bei Dickdarmstomata auf, gar nicht so häufig eher bei den Dünndarmstomata. Bei den Dünndarmstomata darf man das auch nicht verwechseln. Da ist es auch häufig so, dass gerade bei doppelläufigen Iliostomata wird der orale Schenkel, also der zuführt, der wird ja von Haus aus auch prominent eingenäht, sodass wir da immer die Möglichkeit haben, dass dieser aggressive Dünndarmstuhl gar nicht Kontakt sozusagen zum abführenden Schenkel hat, sondern dass das direkt in den Beutel läuft und man kann es halt eben für die Versorgung auch besser identifizieren. Also das ist bei Dünndarmstomata eigentlich immer so, bei den Kolostomata macht man das üblicherweise nicht. Und der Prolaps ist jetzt einfach, wie gesagt, nur eine deutlicher Vorfall dieser Darmmucosa. Auch da ist es wie bei der parastomalen Hernie, solange es da keine Probleme durch den Prolaps gibt, also dass das jetzt nicht zu einer Obstruktion führt oder dass das zu starken Blutungen führt, weil das sind häufige Präsentationen dann, dass durch die Irritation der Schleimhaut es dann wirklich zu Blutungsproblemen kommt, ist das grundsätzlich erstmal ein gutartiges Krankheitsbild und kann im Endeffekt, sage ich mal, eher auch konservativ oder abwartend behandelt werden. Es gibt selten dann die Fälle, dass man dieses Stoma-Prolapse, ich weiß gar nicht, ob das Prolapse heißt, Laura, aber ich sage es einfach mal so, dass die dann auch wirklich chirurgisch zu versorgen sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Techniken. Das ist relativ komplex. Das funktioniert mal besser und mal schlechter. Das hat auch für sich genommen auch alles wieder ein Risiko, dass sozusagen auch durch so eine Stoma-Prolaps-Operation dann auch eine Stoma-Fistel entstehen kann. Also das ist wie gesagt, da ist man eher zurückhaltend sozusagen. Und solange das funktioniert, muss man da eigentlich nicht ran. Die Stoma-Fistel ist auch so ein Punkt. Das ist etwas, was häufig bereits zu Anfang der Stoma-Anlage auftritt. Das ist auf Deutsch gesagt einfach ein Loch sozusagen oberhalb des Faszienniveaus und dann wühlt sich Stuhl durch die Bauchdecke und tritt dann mit mehr oder weniger großem Abstand zum Stoma dann zutage. In der Regel ist das etwas, was schon chirurgischer Aufmerksamkeit bedarf, weil wir häufig dann das Problem haben, dass die Patienten sich mit Bauchdeckenabszessen und Bauchdeckenfleckbohnen vorstellen. Wenn das nah am Stoma ist, ist natürlich der erste Schritt, dann da einfach Ablauf zu schaffen. Dann kann man das über den Beutel einfach mit trainieren und kann als Übergangslösung auch so ausbehandelt werden. Ansonsten sind das auch Situationen, die häufig auch mal dazu führen können, dass ein Stoma neu angelegt werden muss, weil die Situationen, die Weichteilproblematik ringsherum, wenn das nicht kontrollierbar ist, dann ist das doch ein Riesenproblem. Also das ist auf jeden Fall, wenn man da den Verdacht auch draußen im ambulanten Bereich hat, dass sowas vorliegt, dann auf jeden Fall chirurgisch vorstellen. Und dann...
Das ist, wenn ich gerade noch einwerfen darf, gerade auch bei den adipösen Patienten manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, weil die unter Umständen auf Faszienniveau die Fistel haben und da unten sammelt sich ein Abszess und die bekommen eine richtige Fasziitis der Bauchdecke und von außen Da sind halt nochmal 5, vielleicht auch 10 Zentimeter Fettgewebe oben drüber. Von außen sieht man noch gar nichts. Und die Patienten stellen sich teilweise vor, extrem AZ gemindert und fiebrig. Das ist richtig gefährlich tatsächlich für die. Deswegen, das kann man aber häufig eine Flüssigkeitskollektion auf der Faszie, also im Subkutangewebe mit dem Sono schon sehen. Deswegen, das ist ein wichtiges Krankheitsbild. Gut, dass du das ansprichst.
Ja, du hast recht. Das ist wirklich wichtig, dass man da gut aufpasst, weil da haben wir auch einen Fall gehabt, dass ein Patient dadurch auch eine nekrotisierende Faszitis entwickelt hatte. Das ist natürlich ein lebensbedrohliches Krankheitsbild. Also immer wenn sozusagen da der Verdacht auf eine Bauchdeckenphlegmone, ein Abszess in Bezug auf das Stoma besteht, also dann wirklich großzügige Vorstellungen in der Klinik und häufig, also ist natürlich dann der Ultraschall, das sollte man, denke ich, immer machen und gerade in solchen Fällen, wo man es wirklich dann doch eher mit adipösen Patienten zu tun hat, in solchen Fällen auch wirklich großzügige Indikation zur Schnittbildgebung. Ich denke, das ist ganz wichtig. Genau. Was ich denke, jetzt wird es ein bisschen weniger dramatisch. Ich hätte, wir kommen jetzt immer noch so ein bisschen die Hautprobleme sozusagen da, weil die noch häufiger Konsultationsgrund sind. Also jetzt sage ich mal, ist das ja hier jetzt eine Session der CAJC. Also wir alle haben, glaube ich, nur so dermatologisches Grundwissen, aber die ganzen Dermatitiden, die da eine Rolle spielen können, das ist natürlich so ein Ding. Das Wichtigste, ich denke, was von chirurgischer Seite, was man adressieren muss, ist das Problem insbesondere bei Dünndarmstomata, ich hatte das vorhin schon angesprochen, mit dem recht aggressiven und flüssigen Dünndarmstuhl, wenn die Platten nicht vernünftig abgedichtet sind, dass wir da häufig Probleme dieser Mazeration bekommen. Also dass einfach durch das aggressive Verdauungssekret die Haut angedaut wird, dann die Hautschutzbarriere perdu ist und wir dann auch das Problem kriegen, dass dass letztlich diese mazerierte Hautflüssigkeit exudiert und dann natürlich irgendwann gar nichts mehr klebt. Und dann ist das so ein Teufelskreis, der entsteht, wenn man da nicht aggressiv rangeht, dann wird das für die Patienten wirklich total dramatisch und dann entwickeln sich zum Teil Weichteildefekte um das Stoma herum, die eigentlich eine Versorgung fast unmöglich machen. Bis hin dazu, dass man dann irgendwann eigentlich auch die Kollegen von der plastischen Chirurgie mit einbinden muss, um dann über Lappenplastiken oder Verschiebeplastiken sozusagen diese Defekte wieder zu decken. Also das ist wirklich extrem wichtig und ich denke, da kann man eigentlich nur sagen, also wenn da Probleme im ambulanten Sektor erkannt werden, dann ist es wichtig, frühzeitig da zu handeln. Also gerade wenn es da irgendwie mal Probleme mit der Versorgung gibt. Ja, also der oder die pflegende Angehörige ist jetzt mal im Urlaub weg oder selber krank oder es gibt da irgendwie Probleme mit der Versorgung über den Pflegedienst. Da muss man wirklich, denke ich, vigilant sein, weil das zum Teil gerade bei den Dünndarmstomata echt zum Problem werden kann. Im Wesentlichen hilft dann eigentlich immer, das erstmal alles trocken zu legen, also dass man vor allem wieder versucht, gut abzudichten. Es gibt da eine ganze Reihe von Produkten, die einfach die Hautschutz, die so eine Art Hautschutzlayer sozusagen auf der Hautoberfläche erzeugen. Das sollte man eigentlich bei jedem Wechsel immer mit versorgen. Das schadet in der Regel gar nichts. Und sobald die Haut nicht mehr in Kontakt mit dem Dünndarmstuhl ist, halt die auch relativ schnell wieder ab und dann etabliert sich da wieder eine stabile Versorgungssituation. Wenn wir es jetzt mit wirklichen Gewebsdefekten da zu tun haben und wir keine aktive Infektion haben, dann kann man da tatsächlich auch mit solchen Präparaten arbeiten, wie jetzt zum Beispiel Alginaten oder sowas, ne, wo man diese Höhlen damit ganz gut austamponieren kann. Die müssen auch nicht täglich gewechselt werden. Das wird dann so ein bisschen gelartig. Da darf man sich nicht erschrecken. Das sieht immer so ein bisschen wie Pus manchmal aus. Das muss aber so sein. Und dann heilen diese Höhlen, Taschen und Wunden dann darunter eigentlich ganz gut ab. Ansonsten, wenn das jetzt eher so infektiöse Dermatitiden sind, muss man so ein bisschen mit auf dem Schirm haben, dass das häufig auch pilzbedingt sein kann. Also dass antimykotische Salben, topische Therapien da sicherlich eine Rolle spielen. Da ist man glücklich sozusagen, wenn man da den Dermatologen oder die Dermatologin des Vertrauens da hinzuziehen kann, weil wenn dann letzten Endes so die chirurgische dermatologische Therapie, die besteht ja dann doch eher in der Verabreichung von Zinksalbe oder Kombinationspräparaten, die im Endeffekt Bakterien, Pilze, alles zusammen, sage ich mal, adressieren. Und ein bisschen Cortison, habe ich gelernt, in der Dermatologie hilft ja eigentlich auch immer. Ja.
Ja, da hast du, finde ich, einen schönen Bogen geschlagen zu der Interdisziplinarität von Stomaanlagen. Wir haben einen kleinen chirurgischen Exkurs gemacht und sind jetzt wieder beim Interdisziplinären, haben jetzt noch die Derma ins Boot geholt und natürlich auch wieder die Stomatherapie und die Wundversorgung. Und ich finde, eine ganz schöne Take-Home-Message für diese Stoma-Probleme ist eigentlich auch aus einem kleinen Problem, das vielleicht gar nicht so ernst genommen wird von vielen Leuten, wie es juckt immer ein bisschen am Stoma oder es brennt beim Wechsel, kann echt ein größeres Problem werden. Deswegen ruhig nachfragen. Und es muss ja nicht, man muss die Leute ja nicht in die Notaufnahme schicken, aber vielleicht geplant in die Sprechstunde, in die häufig viele Kliniken haben ja zum Beispiel eine kolorektale Sprechstunde oder was in der Richtung oder eine Dünndarm-, Dickdarm-Sprechstunde, sowas in der Richtung. Da sind die dann häufig perfekt aufgehoben und können dann ans Wundmanagement und die Stomatherapie auch weitervermittelt werden, wenn das nötig ist. Sebastian, ich habe keine Fragen mehr zum Stoma. Hast du noch was du unbedingt noch anmerken möchtest?
Laura, nee, du hast das wirklich hervorragend zusammengefasst und ich denke, dass wir nur noch mal das, was wir anfangs gesagt haben, dass wir uns das wirklich in Erfahrung rufen, dass die Patienten, also das Tragen des Stomas für die Patienten doch durchaus kritisch sein kann, es nicht kritisch sein muss, wenn die gut versorgt sind. Was ist eingangs auch gesagt, kann man damit eigentlich so ziemlich alles machen. Das ist aber häufig ein Prozess, auf dem sollten wir die Patienten begleiten, medizinisch, somatisch, letzten Endes aber auch, soweit wir das können, aber auch emotional. Und deswegen ist das halt, das ist ein ganz klarer Fall von Teamplay. In dem Sinne, denke ich, haben wir es soweit umfassend abgearbeitet, oder?
Ja, super. Vielen Dank, Sebastian, für die schöne Zusammenfassung. Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich schon auf die nächste chirurgische Folge von Klinisch Relevant.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.